Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nun mal deutlich, der Friseur-Podcast von und mit Lars Nikolaisen, fast live aus Hamburg.
Es ist Freitag, der 7. Mai 2021. Ich bin Lars Nikolaisen und ich begrüße euch zur 48. und völlig coronafreien neuen Podcast-Folge von Nun mal deutlich. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder an meiner Seite seid. In der letzten Folge hatte ich ja schon erwähnt, dass ich die Podcast-Struktur ein wenig verändern möchte, weil nach 1,5 Jahren hatte ich das Gefühl, es muss so ein bisschen Frische in die Struktur und hatte mich in der letzten Folge ja dafür entschieden, monatliche Formate aufzunehmen, einmal im Monat den Nun mal deutlich Podcast zu erscheinen zu lassen und dann gleich mit mehreren Gästen und mehreren Themen. Die Podcast-Folge wurde sehr gut angenommen. Sie wurde jetzt mittlerweile auch schon über 1000 Mal downgeloadet. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Aber das Feedback war doch ziemlich eindeutig, sowohl in meinem Freundes- und Bekanntenkreis als auch auf unserer Nun mal deutlich Facebook-Seite. Denn da hatte ich gefragt, wie fandet ihr das denn mit diesem einmal im Monat? Oder soll ich doch wieder besser zurückgehen auf mehr oder weniger einmal die Woche? Und ja, ich würde sagen, mehr oder weniger 100%. 100%. Ich glaube, es war keiner, der gesagt hat, ey, das war jetzt mal eine super Idee mit dieser Monatsfolge. Alle haben gesagt, war zwar nett, ist toll, wir freuen uns auch, ne, dass du dir so viel Mühe machst, aber wenn ich schon gefragt werde, bitte geh zurück, kürzer und wöchentlicher. Das wäre schön. Ja, und als geborener Dienstleister ist mir euer Wunsch natürlich Befehl, ne? Und deswegen kommen wir mit dieser Folge zurück in diesen alten Rhythmus. Ab sofort heißt es wieder fast jeden Freitag eine neue Nun mal deutlich Podcast-Folge, wobei ich dieses Wort fast schon einmal noch deutlich erwähnen muss, denn in der Vergangenheit ist es ja auch schon so gewesen, dass an dem einen oder anderen Freitag auch mal keine Podcast-Folge erschienen ist. Und das wird natürlich auch in Zukunft so sein. So ein wöchentliches Format kann ich oft, aber kann ich nicht immer garantieren. Ich werde euch ab sofort entweder am Donnerstag oder Freitag früh informieren, ob es eine neue Podcast-Folge gibt oder nicht. Und das mache ich natürlich über die Nun mal deutlich Facebook-Seite oder auch auf meinem Lars Nikolaisen privaten Twitter-Account. Also folgt mir bei Twitter oder folgt der Nun mal deutlich Seite auf Facebook. Dann werdet ihr am Donnerstag oder spätestens Freitag früh immer wissen, kommt diese Woche noch eine neue Folge oder nicht. Die Podcast-Struktur werde ich dennoch ein wenig anpassen. Der Blick zurück auf die zu Ende gehende Kalenderwoche wird ab sofort nicht mehr zwanghaft Teil dieses Podcastes sein. Denn es gab schon die ein oder andere Nachricht, die mich dann wirklich, ehrlich gesagt, auch nicht so wirklich interessiert hat. Und ich möchte mich daran nicht mehr sklavisch halten. Ich werde natürlich immer schauen, bevor ich eine neue Podcast-Folge aufnehme, welche News gab es in den letzten Tagen und war da etwas dabei, was ich persönlich wirklich als spannend und relevant empfinde, dann werde ich darüber natürlich auch sprechen. Sollte es so etwas nicht geben, dann fällt es einfach weg. Herzstück ist und bleibt natürlich mein Talk mit meinen Gästen, aber zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass in der Vergangenheit es manchmal keine Podcast-Folge gab, obwohl ich ein spannendes Thema hatte und obwohl ich auch Zeit und Lust hatte zu podcasten, aber einfach für dieses Thema, das mir so im Kopf war, einfach keinen Gast fand oder keine Gästin fand. Das möchte ich in Zukunft ausschließen. Das bedeutet, gibt es ein Thema, über das ich unbedingt informieren möchte? Denn dieser Podcast hat ja immer, das ist ja die Kern-DNA dieses Podcasts, hat ja immer den Anspruch, euch auch mit neuen Gedanken zu inspirieren. Also gibt es da etwas, was ich wirklich spannend finde, dann werde ich in Zukunft auch mal einen Monolog halten, auch wenn dadurch dann eine Podcast-Folge nochmal deutlich kürzer wird und natürlich ein Gespräch mit ein oder mehreren Gästen natürlich immer spannender ist als ein Monolog. Das versteht sich ja von selbst. Aber gut, wollen wir hiermit die Hausmitteilung beenden und werfen den Blick jetzt auf ein wirklich spannendes Thema, das die Friseurbranche in den letzten Tagen und Wochen doch ziemlich emotionalisiert hat. Und es hat gar nichts mit Corona zu tun. Ich glaube, es ist nicht wirklich mutig, wenn ich behaupte, jeder von uns kennt Amazon, jeder von uns hat einen Amazon-Account und jeder von uns hat bei Amazon auch schon mal mindestens eine Sache bestellt. Jetzt mag es die ein oder andere Hörerin oder den ein oder anderen Hörer geben, der jetzt sagt, nein, aus großer, tiefster Überzeugung und moralisch-ethischen Gründen habe ich das noch nie getan. Das mag sein, aber ich glaube, niemand von uns wird widersprechen, wenn ich behaupte, dass Amazon ein Global Player ist, der den Online-Handel revolutioniert hat. Das mag uns Dienstleister bis jetzt immer noch wie eine fremde Welt vorgekommen sein, aber jetzt geht Amazon auch in unsere Branche. Denn Amazon hat vor wenigen Wochen in London seinen ersten Friseursalon eröffnet. Es ist ja klar, dass darüber in dieser Branche viel diskutiert wird und ich möchte mich dieser Diskussion anschließen und habe mir hierfür wunderbare Gäste eingeladen. Zum einen Dirk Schlobach, er ist der Inhaber vom Barberhaus. Salons gibt es davon in München und in Hamburg. Er war auch bei mir schon einmal zu Gast in Folge 14, die Folge verlinke ich auch hier in den Shownotes. Ebenfalls eingeladen habe ich mir Arne Bayer, ein Interco-Firmenmitglied, viele, viele Jahre Erfahrung im Vertrieb, ist erst einer für mich der großen Gesichter von Paul Mitchell in Deutschland. Darüber hinaus führt aber auch eigene Friseursalons auf Kreuzfahrtschiffen und auch hier einen wunderbaren Salon in Hamburg. Und ich habe mir eingeladen Tim Mehlfeld, ein sehr geschätzter, toller Kollege, hier aus dem hohen Norden, aus Bad Schwartau. Mit diesen drei Kollegen habe ich diskutiert über Amazon. Was sind die Risiken? Was sind die Chancen? Sowohl für Amazon als auch für die Friseurbranche. Es hat sich ein wirklich tolles Gespräch entwickelt und zu diesem lade ich euch jetzt herzlich ein. Ja, ich freue mich über meine erste große Talkrunde im Jahr 2021 mit drei wunderbaren Kollegen und ich sage herzlich willkommen hier nach Hamburg. Arne Bayer.
Ja, hallo Lars, freue mich auch dabei zu sein. Schöne Runde, schöner Talk und ein schönes Meeting zu einem wirklich interessanten Thema heute.
Etwas weiter nördlich als Hamburg liegt Bad Schwartau und da begrüße ich den Friseurunternehmer Tim Mehlfeld. Grüß dich, Tim.
Ja, moin Lars und hallo an all deine Hörer und schönen Gruß zurück nach Hamburg.
Dankeschön. Und ganz in den Süden geht's auch. Aus München uns zugeschaltet ist der wunderbare Dirk Schlobach. Grüß dich, Dirk.
Hallo Lars, servus aus München und ich freue mich auf dieses sehr spannende Thema mit euch.
Ja, freue ich mich auch. Einer fehlt noch in unserer Talkrunde, das ist der Kollege Mike Gildhorn aus Lübeck. Der hätte eigentlich auch heute dabei sein sollen, aber der hat es nicht zu diesem Talk geschafft. Aber Mike ist ja ein pflichtbewusster Mensch und hat auch gute Gedanken und wertvolle Ideen. Und er hat uns allen einen Audio-Einspieler geschickt und den würde ich euch jetzt gleich zu Beginn mal vorspielen.
Hallo liebe Podcast-Hörer, hallo Lars und hallo an Arne, Tim und Dirk. Ja, als ich am 20.04. zum ersten Mal den Artikel mit der großen Überschrift Amazon eröffnet Friseursalon in London gelesen habe, da ging mir natürlich wie bestimmt auch vielen anderen sofort einige Gedanken durch den Kopf. Und diese ersten Gedanken waren tatsächlich gar nicht so tiefgreifend in Richtung Großkonzern, Datenkrake oder gläserner Kunde. Was vielleicht daran liegt, dass ich zu diesen Themen schon vor einigen Jahren in meiner Ursprungsbranche Versicherung und Finanzen mein ganz persönliches Fazit gezogen habe. Und zum anderen arbeiten wir, Gildhorn Intercoiffeur, zusammen mit unserem Partner L'Oreal gerade in einer Online-Kampagne, wo der Kunde Produkte zum Beispiel auf Amazon sieht, diese komplexen Produkte am Ende aber doch erklärungsbedürftig sind und wo der User dann über Amazon zu uns in den Salon gelenkt wird oder wo L'Oreal auch automatisierte Kampagnen auf unsere Facebook-Seite schaltet. Und das ist schon sehr vernetzt bei uns und wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit L'Oreal und den Produkten, die es im Netz ja günstiger zu kaufen gibt und sind trotzdem sehr erfolgreich, was den Verkauf betrifft, weil es einfach über die Beratung geht. Ja? Und ich denke, diese Online-Entwicklung, die können wir nicht mehr aufhalten und sollten den Schritt als Friseurunternehmer auch einfach mitgehen. Und ja, die Schlagwörter, die ich in diesem ersten Artikel gelesen habe und wahrgenommen habe, die waren für mich Testballon, neues Konzept, einzigartiger Veranstaltungsort auf 140 Quadratmeter mit den besten Technologien, den besten Haarpflegeprodukten und den besten Mitarbeitern. Und meine ersten Gedanken gingen tatsächlich in die Richtung, oh, Amazon, neues Franchising-Konzept, wo ich mich dann aber auch gleich fragte, was machen denn jetzt meine herausgelesenen Schlagwörter so besonders und vor allem, welche Erkenntnisse will denn Amazon jetzt aus diesem Piloten ziehen? Ja, eine Gewinnmarge kann es doch für Amazon eigentlich nicht sein. Und darüber hinaus denke ich mir so, Moment mal, ein einzigartiger Ort auf 140 Quadratmeter, arbeiten mit den besten Produkten und vor allem arbeiten mit den besten Mitarbeitern. Ja, hallo, also das haben wir und viele andere Friseure doch auch schon, ja. Niemand macht sich selbstständig und stellt Mitarbeiter ein oder eröffnet einen Salon und sagt sich, nee, ich will nichts Einzigartiges haben oder ich will auch keine guten Mitarbeiter haben. Und ja, wenn mich jemand fragt, dann sage ich schon seit vielen Jahren, dass wir die besten Mitarbeiter der Stadt haben, ja. Und na, ich lehnte mich dann auf jeden Fall zurück und dachte mir so, na dann mal los, Amazon, Haare schneiden und färben, das tun ja zum Glück noch die Friseure und jeder Friseur weiß jetzt, was ich damit meine, glaube ich. Ne? Ja, und in den kommenden weiterführenden Tagen bin ich dann nochmal etwas tiefer in dieses Thema eingestiegen und habe andere Artikel im Stern, auf NTV oder in der Handwerkszeitung gelesen, worum es denn hier wirklich gehen könnte. Und worum es denn wirklich geht, da hast du, lieber Lars, ja jetzt drei wunderbare Podcast-Gäste zu diesem Thema, wo ihr das Thema noch mal von allen Seiten beleuchten werdet. Und vielleicht habe ich euch hierzu ja einen guten Einstieg geben können. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Diskussion und freue mich, diesen Podcast später zu hören. Und ja, liebe Grüße und tschüss aus Lübeck.
Ja, vielen Dank, Mike Gilthorn, für einen wirklich guten Einstieg in dieses spannende Thema. Tim, bist du eigentlich Amazon-Kunde? Wie denkst du eigentlich über das Unternehmen oder über die Plattform Amazon?
Ja, also ich bin Amazon-Kunde eigentlich schon seit der Schulzeit. Also ich bin ja mit Amazon sozusagen aufgewachsen. Ich bin ja noch der Jüngste hier in der Runde und war da am Anfang ja nur Privatkunde und mit dem Salon sind wir auch Kunde. Also wir haben einen Amazon Business Account. Diese Professional-Plattform von Amazon nutzen wir nicht. War bisher nicht attraktiv für uns. Aber wir haben einen Business-Account und wir bestellen auch relativ viel so an Verbrauchsmaterialien halt über Amazon. Hat einfach, finde ich, halt riesige Vorteile, einfach dadurch, dass man einfach viel, viel Zeit spart, alles auf einmal dort halt natürlich auch findet. Und privat ist es halt auch so, wenn ich jetzt bestelle und am nächsten Tag kann ich das Ganze hier haben und ich bekomme bei Amazon über Rezension oder irgendwelche Querverlinkungen, bekomme ich auch noch sogar eine bessere Beratung wie im Fachgeschäft momentan. So das, was ich heutzutage noch so Fachgeschäft nennen darf. Ne? Dann gibt es da für mich als End-User natürlich auch ja, wirklich auch da massive Vorteile. Also ich nutze es, aber ich bin nicht unbedingt stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wie kommt das denn jetzt? Ich meine, ich kann es mir schon denken, aber...
Ja, also ich meine, Amazon ist ja nun mal ein radikales Unternehmen. Ne? Also absolute Verdrängungsstrategie ja auch auf dem Markt. Hat damals ein bisschen den Tod der Buchhandlung damals mal mit eingeleitet und ist dann ja sehr, sehr stark auch gewachsen. Und naja, da und ich glaube, über das Thema so Arbeitsbedingungen, Dumpingpreise und darüber, das Thema müssen wir vielleicht gar nicht so groß aufmachen, da können wir uns wahrscheinlich alleine stundenlang drüber aufregen und diskutieren. Also ich denke mal, für Amazon gibt es ja in erster Linie nur Amazon und links und rechts scheren sie sich nicht so viel um Marktteilnehmer oder Partner auch. Und das ist natürlich eine Sache, die ich auch sehr, sehr schwierig finde. Auf der anderen Seite hat es halt einfach, das muss man, glaube ich, ganz ehrlich so sagen, auch einfach große Vorteile und macht das Leben in vielen Bereichen auch einfacher, wenn man Amazon nutzt.
Ja, interessanter Blick auch, denn ich denke, in diesem Zwiespalt, in dem du bist, den du uns gerade beschrieben hast, sind viele von uns. Dirk, du auch oder bist du gar kein Amazon-Kunde?
Doch, absolut. Ich finde das sehr, sehr spannend, was Tim gerade gesagt hat. Es hat tatsächlich immer so eine Nebenwirkung. Also man nutzt ein Produkt, weil es viele Vorteile bietet, aber wie ein Medikament hat es halt auch irgendwelche Nebenwirkungen. Und die sind so auf der mentalen Schiene, dass man denkt, naja, eigentlich will ich es ja gar nicht nutzen, weil damit mache ich vielleicht irgendeine andere Branche wieder kaputt. Also zu der Markenaura von Amazon ist halt nicht nur der liebe Online-Buchhändler mehr, sondern es sind doch sehr viele andere Branchen, die verdrängt werden. Das ist wie so eine gefräßige Raupe, finde ich, ist Amazon.
Und die du aber auch fütterst.
Die ich auch fütter, aber auch entwöhne. Also ich versuche wirklich nur das Notwendigste dort drüber zu bestellen. Ich bin auch kein Amazon Prime-Videokunde mehr. Das habe ich Gekündigt. Auch Bundesliga-Übertragung gucke ich auch nicht mehr darüber. Und wenn es einen alternativen Marktplatz gibt, beispielsweise Otto oder Real oder andere Direktanbieter, dann versuche ich tatsächlich bewusster zu kaufen. Aber letzte Woche beispielsweise für die Filiale in Hamburg brauchte ich unbedingt diese Einweg-Espresso-Becher. Und wenn ich dann schon bei der Metro war, kurz vorher, und hab sie vergessen, ja, dann bestelle ich tatsächlich so etwas dann über den Marktplatz von Amazon. Also man kommt an ihnen einfach nicht vorbei, weil sie es sehr geschickt machen.
Arne, wie sieht's bei dir aus?
Ja, also erstmal kann ich Dirk verstehen, wenn man in München wohnt, ist klar, dass man dann auch keine Bundesliga mehr guckt. Also das ist
langweilig. Anders als in Hamburg, ne?
Also Bayern-Fan zu sein, ist einfach, Dirk. Ne? Aber Spaß beiseite, man kommt vielleicht auch gar nicht drum herum, Amazon-Kunde zu sein. Also ich bestelle tatsächlich auch relativ häufig Sachen für die Firma oder für die Firmen über Amazon. Der Vorteil, den wir natürlich in Hamburg haben, Lars, ist, dass man auch morgens bestellen kann und hat abends tatsächlich schon die Ware oder die Artikel, die man haben möchte. Und das fängt ja schon bei einer, keine Ahnung, Glühbirne an oder zwei, drei Bieren oder wenn du sagst, so Kleinstartikel, wo man früher im Baumarkt gefahren ist, die nimmst du dann vielleicht per Klick einmal rein online und dann ist die Ware abends da. Also ich ertappe mich da auch, dass das tatsächlich mehr wird. Aber der Service spricht für Amazon, keine Frage. Das haben wir auch gerade schon gehört, auch was Tim, der damit groß geworden ist. Und natürlich hat alles immer so einen kleinen Fadenbeigeschmack. Und diese Entwöhnung finde ich super, Dirk. Das ist vielleicht auch mal ein kleiner Impuls für mich, auch vielleicht andere Online-Händler, aber oder vielleicht dann doch, wenn es mal wieder geht, irgendwann auch viel mehr wieder Richtung Offline zu gehen und Offline-Standorte zu besuchen.
Also da kann ich gleich reingrätschen, denn mir geht es ganz genauso wie Dirk. Hatten wir gar nicht abgesprochen. Ich glaube, wir haben darüber noch nie gesprochen, Dirk. Aber ich bin natürlich auch seit vielen, vielen Jahren Amazon-Kunde, aber bin es auch von Jahr zu Jahr weniger gern. Ich schätze zwar sehr deren Service und deren Großzügigkeit und deren Preispolitik als Endverbraucher, das kann ich alles verstehen. Ich würde da auch jetzt, also ja, ich kann es verstehen, aber ich habe von Mal zu Mal immer mehr ein schlechtes Gewissen, wenn ich auf Kaufen bei denen klicke. Und das hat nicht nur was mit den Arbeitsbedingungen zu tun, das hat auch gerade in unserer globalen Welt etwas mit der Gesellschaft zu tun, ne? Also wenn du siehst, da werden Dinge in China produziert und in Deutschland verkauft, aber hier fallen einfach keine Steuern an. Und die Amazon, habe ich jetzt gerade gestern in einem Podcast gehört, zahlt nur ein paar tausend Euro Steuern in Irland für ihren europäischen Markt und das war's. Dann wird das alles auf Rücken anderer ausgetragen. Und ich habe angefangen im letzten Jahr, weil ich brauche natürlich dann eine Alternative, weil Amazon auch für mich schon so eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Und ich habe tatsächlich angefangen mit Otto.de, mich da mehr zu beschäftigen. Und wer mich privat kennt, der weiß, ich bin auch Gamer. Und jetzt dürft ihr nur einmal raten, über welche Plattform ich eine PlayStation 5 zum Release-Tag bekommen habe. Ja, natürlich über Otto.de. Also auch die bieten einen guten Service und sind schnell, sind anders aufgebaut, daran muss man sich erstmal gewöhnen, aber wenn man erstmal drin ist, ist das eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. Und
aus Hamburg.
Und sind sogar aus Hamburg und sind in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen darf, steuerehrlich und spielen das Spiel fair. Mir gefällt diese Plattform otto.de ganz gut und deswegen bestelle ich auch immer weniger bei Amazon, aber ihr hört es dann ja schon raus. Das heißt ja nicht, ich bestelle da gar nicht mehr. Denn ab und zu bestelle ich da dann schon, ähnlich wie es Tim auch gesagt hat, haben wir da auch einen Business-Account für gewisse Dinge für den Salon, was dann einfach von unserem Büro schneller gemacht wird. Das ist leider noch so, aber wenn ich bedenke, wie es vor 4, 5 Jahren war und wie es heute ist, dann muss ich schon sagen, habe ich das deutlich reduziert. Dirk.
Ja, ich habe immer wieder Szenen im Einzelhandel erlebt in den letzten Jahren, die mich aber auch zu einem Online-Kauf fast schon treiben. Also der Einzelhandel, jetzt gar nicht mal nur des täglichen Bedarfs, sondern Güter, die man vielleicht unregelmäßiger kauft, haben einfach auch sich nicht mehr selber bewusst gemacht, wofür sie eigentlich stehen und was ihre Mehrwerte sind. Ob das das Thema Beratung ist, das kannst du mittlerweile online auch sehr gut bekommen. Und zu einem Zeitpunkt, wo der Einzelhandel halt auch nicht mehr auf hat. Also Stichwort Sonntagsarbeit, das wird irgendwann wieder kommen, weil das wird eine der wenigen USPs sein, wo ein Einzelhandel überhaupt noch punkten kann und die Kunden auch erreichen kann. Weil es geht ja um Erreichbarkeit und auch um Mehrwerte, die ich bei dem Kauf habe. Und die fehlen leider immer mehr, weil auch die Einzelhändler teilweise gar keinen Bock haben, Sachen zu verkaufen. Und dann kann ich das natürlich verstehen, dass viele sagen, na, dann gehe ich zu Amazon. Oder Amazon.
Also das Ding ist ja wirklich, du hast ja ganz recht, aber es ist halt ja wirklich eine Endlosschleife, weil wie du auch sagst, wir alle befeuern diese nimmersatte Raupe Amazon immer weiter, auch mit unseren eigenen Daten ja dann auch wirklich. Und diese Raupe versteht uns ja halt immer besser, ne? Und Amazon kennt uns jetzt oder halt Leute, die in unserer Gruppe sind, die Amazon uns zuordnet oder so. Amazon kennt uns jetzt ja schon viel, viel besser wie der Einzelhandel wirklich. Ne? Ja. So, das geht dann halt wirklich nur über das Persönliche, über die Persönlichkeit, über denjenigen, der dir das dann halt wirklich verkauft, über den Fachberater irgendwie so. Weil im Endeffekt, Amazon hat ja schon alles von uns und unsere Bedürfnisse kennt Amazon, glaube ich, ja da schon sehr, sehr gut.
Lass uns mal den Blick ein bisschen fokussieren, wie Amazon unsere Branche beeinflusst. 2018 ist Amazon gestartet mit dem Salon Pro, also sozusagen eine Art Konkurrenz zu den klassischen Großhandel. Hat das irgendjemand von euch genutzt? Nutzt das bis heute irgendjemand? Arne?
Nö. Nee.
Nee. Tim?
Nee, auch gar nicht.
Und Dirk auch nicht?
Ich auch nicht. Ich fand auch den Auftritt damals auf der Top her. Den fand ich so lustig, dieser kleine transpolierte Wohnwagen. Und das fand ich, war halt so gar nicht Amazon. Das war so, hatte eigentlich mit diesem Großkonzern, diesem Weltmarktführer, so gar nichts zu tun. Umso lustiger finde ich jetzt eigentlich die Diskussion, aber da gehen wir ja nachher noch drauf ein, wie sie sich halt jetzt mit einem Friseurkonzept darstellen. Aber wir bleiben unseren Lieferanten treu, weil das sind auch diese persönlichen Bindungen und jeder weiß auch, wenn er da einmal reinkrätscht in dieses Thema, ich bestelle meine ganzen Betriebsmittel über Amazon, dann geht es dem Großhändler um die Ecke halt auch nicht mehr besonders gut. Und auch der muss seine Familie durchbekommen.
Ja, man muss natürlich vielleicht vorab einmal, Lars, darstellen, dass Amazon ja auch für Drittanbieter eine Plattform ist. Also eigentlich sind es ja zwei Geschäftsmodelle, wenn man so möchte. Auf der einen Seite ist es Amazon selber mit großen Auslieferungslager, wo die Artikel direkt von Amazon verkauft und vertrieben und versendet werden. Und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man als Drittanbieter Amazon als Plattform nutzt und dort auch Artikel verkauft. Und das sind quasi zwei Geschäftsmodelle. Und früher ist Amazon quasi so angefangen zu gucken, welche von meinen Drittanbietern, welcher Traffic entsteht denn da, bei welchem Artikel, bevor wir ihn ins Eigensortiment aufnehmen. Also ich sage mal, irgendein Rasenmäher, Husqvarna oder was weiß ich, der läuft jetzt gut über sogenannte Drittanbieter, die dort ordentlich Umsatz machen. Also fängt Amazon irgendwann an, direkt mit Husqvarna Verträge zu schließen und vertreibt dann selber diese Husqvarna-Rasenmäher und hat dann durch ihre eigenen Logarithmen, die sie ja hinterlegt haben, auch meistens den günstigsten Preis oder günstigere Preise und Konditionen als der Drittanbieter und drückt dann quasi die Leute, die den Markt vorbereitet haben, auch dementsprechend wieder aus.
Und glaubst du, dass das auch jetzt ein Grund ist, warum sie diesen Salon eröffnet haben? Denn sie haben ja mindestens über ihren Marktplatz auch schon über viele Jahre versucht, friseurexklusive Produkte zu verkaufen. Arne, als jemand, der nun ganz eng und viele Jahre mit Paul Mitchell arbeitet oder auch für Paul Mitchell arbeitet, wie sind da so deine Erfahrungen?
Ja, da gibt es auch vielleicht zwei Gedankengänge zu. Das eine ist aus Lieferantensicht, also wenn ich als Paul Mitchell Mann einmal sprechen darf. Und zwar ist es ja so, dass alle Artikel, die ihr kennt aus der Friseurbranche, die gibt es bei Amazon. Wenn nicht von Amazon direkt, dann über Drittanbieter. Also man gibt ein von L'Oreal oder von Wella oder von welcher? Paul Mitchell ein Artikel und die gibt es bei Amazon. Auch Paul Mitchell natürlich, deswegen darauf möchte ich ja eingehen. Und wir hatten vor, ich sag mal, 2 Jahren, bevor wir eine direkte Zusammenarbeit mit Amazon angestrebt haben, gab es circa 25 Anbieter aus 13 verschiedenen Nationen, die dort Pommitschel verkauft haben.
Und da sind auf dem Marktplatz meinst du jetzt,
auf dem Marktplatz, aber über Amazon. Und sobald ein Produkt aus Amerika, wir haben eine amerikanische Marke, in die EU eingeführt wird, hat man wenig Handlungsspielraum, dort darauf zu reagieren. Und wenn jetzt Händler aus Holland oder aus Polen oder aus Rumänien über die deutsche Amazon-Seite gehen und Artikel auch versenden aus Rumänien, wo vielleicht die Lagerkosten günstiger sind, die Personalkosten günstiger sind, dann kann man natürlich auch andere Preise anbieten als ein deutscher Lieferant. Und somit haben wir uns natürlich auch geärgert über verschiedene Preisstrukturen, die wir erkannt haben. Aber natürlich auch, wir haben nicht dran verdient, weil wir haben ja die Handelsrechte nicht für Rumänien zu dem Zeitraum gehabt. Also haben wir uns doppelt geärgert. Einmal unsere Kunden waren unglücklich und wir haben natürlich gar keinen Einfluss gehabt auf die Produkte, die dort gehandelt wurden. Und dann haben wir vor 2 Jahren quasi mit Amazon eine Vereinbarung geschlossen, die super interessant ist. Und zwar, dass man ein sogenanntes Gathering macht. Also Amazon löscht alle Drittanbieter raus, die dort unsere Artikel verkauft haben, wenn sie von uns direkt beliefert werden. Und diesen Deal sind wir eingegangen. Also wir beliefern Amazon direkt, haben dadurch aber die Handhabe, dass wir dafür auch verantwortlich sind, also für die Texte, für die Bilder, für die gesamte Bildsprache, wie die Produkte dargestellt werden. Wir haben keine Drittanbieter, die dort schlechte Produktbeschreibungen machen und dementsprechend auch vielleicht unter Preis massiv verkaufen. Und das äußerst Interessante, Lars, da muss ich nochmal kurz drauf eingehen, wir bekommen von Amazon einmal pro Quartal eine Auflistung geschickt in einer vorgefertigten Excel-Datei, das bekommen wir übrigens von all unseren großen Online-Händlern in Deutschland, welche Produkte in welcher Anzahl, in welches Postleitzahl geliefert wurde. Ohne natürlich Namen, aus Datenschutzgründen darf man das nicht. Aber wir wissen natürlich, welche Summen und welche Produkte gehen in welche Postleitzahlengebiete. Und dann haben wir ein sogenanntes Local Benefit Programm, dass wenn in diesem Postleitzahlengebiet und in einem Umkreis von 5 Kilometer ein Friseurgeschäft ist, was jetzt Paul Mitchell hat, dann profitiert dieser Salon an diesen Umsätzen und bekommt von uns eine Provision ausgeschüttet. Und wenn man zum Beispiel in einer Großstadt ist, so wie wir in Hamburg oder Dirk, der unten in München ist, dann hat natürlich ein Salon in seinem 5-Kilometer-Radius 20, 30, 40 an die 70 Postleitzahlengebiete und profitiert natürlich extrem stark, weil wir glauben, dass die Beratung wird im Salon immer noch stattfinden, aber es gibt den einen oder anderen Kunden, der immer noch denkt, online ist günstiger oder online ist schneller und nimmt die Beratung vielleicht im Salon mit und wir möchten dann den Friseur aber dann profitieren lassen. Und da sind Kunden, ich habe jetzt die aktuelle Auswertung vom ersten Quartal bekommen, die in Hamburg sitzen, die bekommen dann 2.000 Euro zum Beispiel reine Provision, weil in dem Gebiet, in dem Postleitzahlengebiet Online-Käufe stattgefunden haben.
Ohne dass ihr wisst, hat dieser Friseur dafür überhaupt irgendetwas getan?
Genau.
Das ist nur eure Vermutung, weil es halt beratungsintensiv ist und weil es aus dieser Postleitzahl kam. Kannst du mir nochmal erklären, die Preise, die jetzt Amazon jetzt aufruft, wenn ich jetzt ein Tea Tree Shampoo oder ähnliches jetzt bestellen würde bei Amazon, wie ist da der Preis bei Amazon im Vergleich zum Salon? Und habt ihr da Einfluss drauf?
Ja, du hast natürlich, wir haben ja keine, wir dürfen Preise nicht diktieren. Das ist leider nicht möglich. Das weißt du, ist EU-Gesetz, da kann man nicht sagen, der Preis muss zwingend bindend sein. Es sind ja alles nur unverbindliche Preisempfehlungen, die wir auch aussprechen. Aber wir haben natürlich die Handhabe drauf, dass wir durch diese Vereinbarung, die wir geschlossen haben, haben wir auch ein Agreement, dass halt nicht so stark unter Preis die Artikel dargestellt werden. Und wenn du heute ins Netz gehst und suchst jetzt unsere Artikel, da gibt es ja auch in Hamburg 2, 3 interessante Online-Händler, die du auch kennst, wir wollen ja nicht für alle Werbung machen heute, die haben natürlich auch da, halten sich an die UVPs, weil die Handelsmarge für alle interessant ist. Und wenn sich alle an die UVPs orientieren, dann verdienen auch alle Geld. Ja.
Okay, 2 Fragen noch an dich, Arne, um diesen wirklich ganz interessante Informationen abzuschließen. Wie kompliziert war das mit Amazon, das zu verhandeln? Und ist das national verhandelt? Also gilt das, was du uns gerade erzählt hast, nur für Deutschland oder ist das dann eher internationaler?
Also die Amerikaner sind damit gestartet. Die haben in Amerika die Zusammenarbeit auch gesucht und haben das als Testballon laufen lassen. Und das war dort sehr erfolgreich. Und wir haben das dann tatsächlich Land für Land in Europa teilweise umgesetzt. Einige Länder haben es nicht gemacht. Wir mussten das in Deutschland machen, aus den Gründen, die ich vorhin dargestellt habe, dass wir viele ausländische Online-Händler hatten, die hier massiv auf den deutschen Markt gedrängt sind, weil der deutsche Markt ist einfach neben England der größte in dem Handelssektor, wenn es um Haarpflegeprodukte geht. Und da sind natürlich viele drauf gesprungen. Und wir sind sind sehr froh über die Zusammenarbeit. Und Amazon ist aber zuerst auf uns zugekommen, hat gesagt, gibt es da eine Möglichkeit? Und zuerst sind wir natürlich auch ein bisschen erschrocken, kannst du dir vorstellen. Und dann haben wir da aber auch mal in Ruhe drüber nachgedacht und haben gedacht, Mensch, uns gibt es ja auf Amazon. Also wenn man Paul Mitchell eingibt, dann findest du 1000 Artikel und alle sind unter Preis und mit einer schlechten Beschreibung, einem schlechten Bildmaterial und vielleicht sogar auch mit alten Produkten, die schon vielleicht 10 Jahre alt sind, ich weiß es nicht. Und deswegen mussten wir da auch eingreifen und haben dann diesen Weg gesucht. Und die Verhandlungen waren schwer, kannst du dir vorstellen. Gerade diese Übermittlung der Daten, dass wir wirklich Daten von Amazon bekommen, das ist ja fast einmalig, hätte ich fast gedacht, dass wir pro Quartal diese Auswertung kriegen. Und da hält sich das Unternehmen ganz sauber dran und wir kriegen ohne Murren und Knurren und Reminden diese Daten übermittelt.
Okay, und letzte Frage. Weißt du das auch von euren Mitbewerbern? Gibt es das, was du gerade erzählt hast, handelt Wella, L'Oreal, Schwarzkopf und alle anderen Firmen, alle anderen Anbieter, handeln die da ähnlich oder wie beobachtest du da den Markt bei Amazon?
Also ich weiß aus sicherer Quelle, dass es auch andere Anbieter gibt, die direkt an Amazon liefern, aber die vielleicht das nicht so transparent darstellen. Also die sind vielleicht auch dankbar über alles, was gehandelt wird und wollen das nicht so reglementieren, wie wir das machen und haben da auch dementsprechend andere Vorgaben. Da geht es wohl eher um EU-Zahlen und nicht nur um nationale Zahlen, Verkaufszahlen.
Tim, wie oft habt ihr euch denn bei euch im Salon geärgert, wenn Kunden gesagt haben, das Produkt XY gibt es ja im Internet oder bei Amazon deutlich günstiger als im Salon?
Ja, also haben wir uns wirklich sehr geärgert. Was habe ich gemacht vom letzten Lockdown? Ich habe selbst einen Online-Shop gebaut. und glaube ich, wir konnten da drüber schon einige Kunden einfangen wieder, die im ersten Lockdown dann jetzt online zum Beispiel bestellt hatten oder so. Einfach, weil wir gesagt haben, wir wollen da ansatzweise halt auch wirklich den gleichen Service irgendwie bieten wie Amazon. Und das haben wir halt auch zumindest im Lockdown ansatzweise geschafft, zumindest mit den Versandzeiten und so weiter.
Und zahlt ja auch eure Steuern dann in Irland. Habt ihr dann
guten Deal ausgaben? Würde ich gerne, ja.
Was?
Ich hätte auch gerne irgendwo, keine Ahnung, 500 Programmierer gehabt, die das für mich hätten gemacht hätten und die ganzen Texte eingestellt hätten und so. Aber war nicht so. Das musste ich dann alles selbst machen. Ja, das war so ein bisschen unsere Reaktion vor dem zweiten Lockdown, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen uns das nicht abnehmen lassen. Wir wollen das wenigstens ein bisschen wieder reinholen. Aber das war auch so im Vorfeld jetzt hier so meine Überlegung. Hätte es eine Möglichkeit gegeben, zum Beispiel, dass die Kunden entspannt über Amazon bestellt hätten und ich partizipiert hätte auch als Unternehmen? Ich hätte es gemacht wahrscheinlich. Also das hat mich wirklich hier wahrscheinlich netto wirklich eine Woche irgendwie Arbeit mindestens gekostet, das alles sauber aufzusetzen, sodass das jetzt alles super funktioniert halt auch. Mhm. Und hätte ich die Möglichkeit gehabt, hätte ich es wahrscheinlich gemacht, wenn es da über Amazon wirklich entsprechende Möglichkeiten gegeben hätte. Und ja, deswegen glaube ich auch, das ist halt nicht unbedingt negativ und es könnte halt auch wir als Friseure, die Endkunden und auch die Industrie können auch davon durchaus profitieren, wenn man da ein Modell findet, wie alle daran verdienen können.
Von Feinden zu Freunde werden. Ne? Also es ist tatsächlich möglich, aber klar, das ist ja auch eine spannende Zeit, in der wir leben. Lasst uns jetzt mal den Blick wirklich auf den Amazon-Salon werfen. Dirk, welche Fakten kennen wir? Also der Salon ist in London, hat 140 Quadratmeter und ist, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, schon geöffnet, aber nur für Amazon-Mitarbeiter. Und man kooperiert, glaube ich, was die Mitarbeiter angeht, mit einem recht namhaften Friseurunternehmen, die ansonsten L'Oreal exklusiv arbeiten. Das ist das, was ich mir als Stichpunkte aufgeschrieben habe. Dirk oder Arne oder Tim, gibt es da noch was zu ergänzen?
Also ich habe jetzt auch keine weiteren Informationen. Ich würde nur ganz gerne noch eine Sache vorweg erläutern. Amazon ist ja auch im stationären Einzelhandel in Amerika schon und ich glaube auch in anderen Ländern schon längst unterwegs. Also wir in Deutschland kennen Amazon eigentlich nur als Online-Plattform, die mit Büchern mal angefangen haben und mittlerweile alles verkaufen. Aber Amazon hat natürlich schon gemerkt über die Jahre, dass der direkte Kontakt zum Kunden sehr viele zusätzliche Informationen bietet, die vielleicht über Algorithmus relevante Daten hinausgehen. Also ich denke, dass das auch ein Beweggrund war, um direkt am Kunden Erfahrungswerte zu sammeln. Und wenn du überlegst, dass unsere Branche eigentlich eine der Branchen ist, die die meisten Informationen von ihren Kunden sammelt oder gar nicht mal bewusst sammelt, sondern einfach aufnimmt, dass das ja langjährige Kundenbindungen sind, die wir da eingehen mit unseren Kunden und wir nicht nur ein reines Kundendienstleisterverhältnis haben, sondern dass sich darüber hinaus ja auch freundschaftliche Verhältnisse aufbauen. Starbucks hat ja nicht umsonst immer auf jede Kaffeedose oder jeden Kaffeebecher immer den Namen draufschreiben lassen, sondern das hatte den Hintergrund, dass der Barista in einem Starbucks Corner Shop am besten seine sogenannte Neighborhood, seine Nachbarn kennenlernen sollte, dass er halt weiß, okay, der mit den blonden Haaren, das ist der Peter und der mit den grauen Haaren ist der Arne und wie sie alle heißen und dass da eine Verbindung
halt. Genau richtig, ein sehr gutes Beispiel.
Das war der Nachtritt. Nein, die Verbindung zum Kunden und zu wissen, wer der Kunde ist und was er mag, ist ja einer unserer besonderen, also diese Informationen haben viele nicht. Und ich weiß aus der Automobilbranche, das hätte gerne jeder Verkaufsberater, das Wissen über seinen Kunden, wie das, was der Friseur weiß. Und wir nutzen das eigentlich viel zu wenig, gerade im Bereich des Produktverkaufs, wenn man mal die Durchschnittszahlen sieht in Deutschland. Ich glaube, die liegen ja irgendwie, der Produktanteil liegt bei zwischen 5% und 7%. Machst du es wirklich professionell, kommst du schnell auf über 10-15%. Aber das leben wir ja gar nicht. Und ja, Amazon ist jetzt mit so einem Konzept an den Markt gegangen und hat direkten Kontakt zu den Kunden. Und das ist nochmal deutlich mehr wert als nur online, sondern du lässt die Marke am Point of Sale nämlich mal richtig emotional aufbauen. Ihr erinnert euch, Westwing, kennt sicherlich jeder, hat auch mal in der Brennerstraße hier in München zeitweise einen Store aufgebaut, um die Marke noch deutlich emotionaler aufladen zu können. Online geht das halt immer nur bis zu einem bestimmten Grade. Aber wenn du bei dem Kunden direkt bist und der Kunde bei dir, dann kannst du da natürlich noch viel mehr Erfahrungswerte sammeln. Und ich glaube, das ist einer der Hauptpunkte, worum es bei diesem Konzept auch geht.
So, Arne ist jetzt höchstwahrscheinlich, weil die Haare zu grau und auch vielleicht auch schon ein bisschen dünner geworden sind, war jetzt beleidigt und hat sein Mikrofon ausgeschaltet. Aber Arne, schalt dein Mikrofon wieder an, wir wollen wissen, was du sagst.
Also der Unterschied ist ja, dass jetzt die Online von einem Online-Händler zum Friseur geht und nicht umgekehrt. Also wir haben ja sonst in den letzten Jahren eher die Erfahrung gehabt, dass es große Friseurunternehmen gab, auch vielleicht auch Fialisten. Oder wenn wir auch hier in Hamburg sind, Lars, mit Hagelshop, das sind Friseurbetriebe gewesen, die dann auch den Online-Markt bedient haben. Also da ist der Weg vom Friseur zum Online gegangen. Und jetzt haben wir genau die umgekehrte DNA, sage ich, dass wir einen Online-Händler haben, der jetzt den Friseurmarkt macht. Also wir kommen aus einer ganz anderen Perspektive. Und der Hintergrund, da sollten vielleicht wir uns auch mal Gedanken drüber machen, warum wird das so gemacht? Warum sagt Amazon jetzt, das ist ein interessanter Markt? Ist ein Friseurunternehmen wirklich so interessant für so einen großen Player? Oder sind es eher die Friseur-exklusiven Marken, die so interessant sind für so einen großen Player? Und wir haben in Deutschland ja auch ein großes Investment von Sat1 und Pro7 in das Unternehmen Flaconi. Das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, gesehen, dass dort also viele Gelder, Fernsehgelder in Flaconi geflossen sind und Teilhaberschaften und so weiter. Deswegen sieht man auch oft Fernsehwerbung. Und Flaconi hat auch gekämpft um friseurexklusive Marken, hat viele gar nicht bekommen und hat dann gesagt, okay, wir machen auch einen Konzeptstore und haben in Berlin oder ich glaube Potsdam, bin ich nicht so ganz sicher, ein großes Friseurgeschäft eröffnet, um dann Zugriff zu haben auf friseurexklusive Marken. Und ich glaube, ein ähnlicher Ansatz ist auch das, was Amazon in London gerade vorhat.
Ja, also ich glaube auch, Amazon hat Interesse an dem Beauty-Markt an sich, hat Interesse an den Friseurprodukten, hat aber nicht, also und, der Friseursalon ist aber auch wirklich nur das Vehikel, um halt an die Daten zu kommen und um im Endeffekt dann nachher die Produktverkäufe halt entweder an den Salon oder an den Endkunden dann im Endeffekt hochzubekommen, weil die Friseurbranche an sich oder die Friseurdienstleistung an sich, ich hab mir so die Frage gestellt, warum möchte Amazon jetzt Dienstleistungen machen? Ich glaube nicht, dass sie daran ein Interesse haben, jetzt plötzlich Dienstleister zu werden irgendwo. Das bringt ja kleine Gewinnmargen, Ärger mit Mitarbeitern, Ärger mit Kunden. So, das wäre irgendwie so ein bisschen.
Hoher Schulungsaufwand.
Abseits. Bitte?
Hoher Schulungsaufwand.
Ja, das sind ja Sachen, mit denen sich Amazon überhaupt nicht beschäftigen möchte eigentlich. Die möchten weiter, ganz blöd gesagt, irgendwo Sachen ins Regal stellen oder Pakete packen und die an den Kunden bringen. Mal dahingestellt, wer der Kunde dann nachher ist, ob das die Friseursalons oder der Endkunde halt sind. Aber ich glaube, Amazon möchte halt keine Dienstleistung an sich halt machen. Das ist das, was Dirk halt auch gesagt hat. Amazon wagt sich ja in andere Branchen vor mit Amazon Go und Amazon Fresh. Das sind ja so im Prinzip, naja, Supermärkte ja, ne, kleinen Supermärkte. Und dann haben sie ja auch in Amerika noch Whole Foods gekauft zum Beispiel mit, glaube ich, über 500 Filialen oder sowas. Einfach um dadurch halt auch entsprechende Daten zu sammeln und Technologien zu erproben. Und das ist jetzt halt so, dass zum Beispiel bei Amazon Go, meine ich, ist das so. Du gehst rein, hast halt so ein Shopping-Card vor dir. Und kriegst darüber halt zum Beispiel auch Werbung eingespielt, da komischerweise weiß der Einkaufswagen schon ungefähr, was du dann halt auch möchtest, du betrittst diesen Laden, Amazon erfasst dich mit sehr, sehr vielen Kameras, dort halt auch, du packst einfach deine Waren rein und verlässt einfach den Laden halt auch ohne zu bezahlen, einfach, das wird einfach über das Handy oder die App halt gemacht und ich glaube, das ist halt das, worum es im Endeffekt geht, das wird auch in dem Friseursalon so sein, die Leute gehen halt rein, bekommen ihre Dienstleistungen, kaufen ihre Produkte, die am besten noch mit der Drohne nach Hause geflogen werden in der Zeit schon und verlassen einfach wieder den Laden. Und da geht es halt um Technologie, um Digitalisierung und halt dann im Endeffekt um den Produktverkauf. Ne? Und weniger, glaube nicht, dass Amazon wirklich Interesse daran hat, jetzt Friseur zu werden.
Also wir sind ja doch deutlich länger dabei, als ich es gedacht habe, über das Unternehmen Amazon zu sprechen. Jetzt könnte man auch noch einbringen, das hatte ich vor wenigen Wochen gelesen, dass Amazon in Amerika wohl schon das ein oder andere innerstädtische Einkaufszentrum übernommen hat, weil diese Dead Malls, die es auch in Amerika gibt, Einkaufszentren, die einfach tot sind, die aber eine super zentrale Lage haben, die werden teilweise von Amazon komplett gekauft, als zur Nutzung nur der Ware, um genau das zu machen, was Arne vorhin ja schon gesagt hat, dass du nicht innerhalb von 24 Stunden deine Ware bekommst, die du bestellst, sondern wenn du in der Großstadt wohnst, kriegst du die innerhalb von 2-3 Stunden irgendwie gleich zugeschickt. Aber ich würde trotzdem, so faszinierend das ist, ich möchte trotzdem jetzt versuchen, diesen Blick wirklich erstmal auf diesen Salon noch einmal zu werfen. Arne, und da wolltest du etwas beitragen.
Ja, das Stichwort kam von Tim gerade, das Thema Digitalisierung. Und ich glaube, dass dieser Salon, den wir dort dann sehen werden, also erstmal muss man vielleicht auch nochmal sagen, die Region, wo der Salon in London ist, ist ja Spitalfield. Wer schon mal da gewesen ist, diese alten Fabrikhallen, dieser Markt, Old Spitalfield Market heißt das, glaube ich, das ist wirklich cool, coole Läden, coole Kaffeeshops, alles offen, also viele Designer, Agenturen sind da. Also es ist wirklich ein super cooler Stadtteil und dann denke ich auch, dass die dort einen Standort machen, wo es ganz viel auch über diese Digitalisierung, die Benchmark quasi dann kommen wird. Das heißt, du wirst in den Salon die Dienstleistung auch bekommen, über die wir sprechen, also Haare schneiden und Haare färben und so weiter. Aber das Hauptthema wird der Verkauf sein. Und den hast du sicherlich auch dort entweder am Spiegel oder am Platz, ich weiß nicht, ausfahrbare iPads ist dann vielleicht schon oldschool. Ich glaube, du hast dann schon eine Digitalisierung direkt vielleicht mit einer Brille direkt am Spiegel, wo du auf die Produkte gehen kannst, wo du deine Daten eingibst, vielleicht sogar deine Zugangsdaten von Amazon. Und dann sitzt du vielleicht noch im Friseurstuhl und die Produkte sind schon unterwegs. Also ich glaube, das wird interessant sein zu beobachten, wie das Unternehmen es schaffen wird, so schnell wie möglich den Kauf abzuschließen und so schnell wie möglich auch ein Produkt zu liefern und nach Hause zu bringen.
Ich habe für alle Hörerinnen und Hörer in unsere Shownotes nochmal den Link gepackt von der Topherd, als sie über diesen Salon berichtet haben vor ein paar Tagen. Und da steht ja auch dann dieses Wort Augmented Reality, also dieser Begriff, dass man sagt, wenn du dir ein Produkt anguckst, dann wird dir gleich schon auf deinem iPhone, iPad oder auf welchem Gerät auch immer schon gleich eine Produktinformation angezeigt. Du kannst gleich auf Kaufen klicken und nimmst es gar nicht mit in dem Salon, sondern es wird dir dann halt zeitnah zugeschickt, sodass du es möglichst einfach hältst. Also ich denke auch, auf der einen Seite ist da natürlich dieser große Wunsch der Beauty-exklusiven Marken, dort mehr stärker in diesen Vertrieb zu kommen. Das ist mit Sicherheit immer noch sexy. Das spricht ja auch für unsere Branche und spricht ja auch für unsere Zulieferindustrie, dass sie da wirklich ganz attraktive Produkte und Marken erschaffen hat. Aber auf der anderen Seite, das hat ja Dirk vor ein paar Minuten schon gesagt, glaube ich, geht es bei Amazon neben den Produkten auch um eine noch bessere ein noch besseres Scannen der Menschen und um noch mehr Daten. Denn das, was wir als Friseur als ganz selbstverständlich empfinden, was wir alles über unsere Kunden wissen, das würden natürlich diese Konzerne auch gerne wissen. Und da beginnt dann für mich natürlich auch dieser schmale Grat, denn das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Und ja, finde ich natürlich da manchmal schwierig, wenn ich jetzt irgendwo Endverbraucher wäre und ich wüsste, ich gehe in irgendein Geschäft oder in diesem Fall in einen Friseursalon und eigentlich wollen die möglichst alle Informationen für ihre eigenen Vorteile nutzen. Dirk.
Ja, ich bin jetzt seit 7 Jahren Teilnehmer in dieser Branche und in den 3 Jahren, in denen ich vorher das Konzept geschrieben habe, also insgesamt 10 Jahren, da höre ich jetzt eigentlich immer dieses Argument, ja, aber Amazon, die sind so mächtig, aber die werden nie Haare schneiden können. Und ich habe mich dann immer gefragt, warum ich habe mich dann immer gefragt, warum beschäftigt sich eigentlich die Branche damit? Ja, aber wir sind ja immun quasi gegen Amazon, weil die werden ja nie Haare schneiden können. Und jetzt finde ich es so lustig, weil ich glaube, jeder, der das so ausgesprochen hat, hat eigentlich immer an eine Maschine gedacht, die ich mir an den Kopf stülpe und dann wachsen irgendwelche Arme raus, die dann mir die Haare schneiden. Jetzt gehen sie in die Branche, jetzt schneiden sie Haare, aber noch auf Oldschool-Variante mit Kamm und Schere oder vielleicht mit einem Clipper, Trimmer, wie auch immer. Ich denke, die Zukunft, und das muss auch gar nicht uns Angst machen, man muss sie nur ein Stück weit annehmen, die Zukunft wird schon sein, dass es später mal Maschinen gibt, gerade im Herrenbereich, die unsere Haare schneiden. Und die werden halt dann auch immer intelligenter, weil hast du diese Maschinen irgendwann mal entwickelt und die werden so groß sein wie ein Kühlschrank oder noch größer, du packst da deinen Kopf rein, dann ist es erstmal ein ganz beschissener Haarschnitt, aber es ist sau cool, weil du hattest deinen Kopf auf so einem Roboter. Und dann gibt es mehrere von diesen Robotern und dann gibt es mehrere, die natürlich mitdenken, dass sie wissen, okay, Afro-Haare sind anders zu schneiden wie dünne Haare oder asiatische Haare und solche Sachen. Und dann wird sich das weiterentwickeln. Ich glaube, dass wir das eventuell tatsächlich noch miterleben, dass auch Maschinen Haare komplett schneiden können und die werden tatsächlich auch immer intelligenter und besser werden. Und vielleicht ist das jetzt sehr Science-Fiction gedacht, aber wenn solch ein Technologiekonzern in die Branche reingeht und wenn sie es wirklich ernst meinen und nicht nur als PR-Coup, weil die ganze Welt hat darüber geschrieben, dass eine der teuersten Marken der Welt jetzt auch Haare schneidet, dann wird es sicherlich irgendwas so sein, dass man versucht, es noch mehr zu skalieren, wie auch Tim und Arne sagten. Also Dienstleistung ist natürlich schwierig, aber in Verbindung mit Technologie, die Amazon mit reinbringt, kann ich mir das schon vorstellen, dass das ein enorm interessanter Markt ist.
Also als ich das erste Mal davon gelesen habe und gehört habe, da gingen zwei Dinge durch meinen Kopf. Das erste, ich war total überrascht, dass es diesen Salon schon gibt. Wir reden nicht von irgendeiner Konzeptzeichnung und die haben vor und irgendwann wird es gemacht. Nee, den gibt es schon, aber nur meines Wissens erstmal nur für Amazon-Mitarbeiter, die in London leben und arbeiten und vielleicht im zweiten Schritt nachher für Kunden, das weiß ja Amazon noch gar nicht. Das war das Erste, was mich überrascht hat. Und das Zweite, woran ich sofort gedacht habe, ist, ja, ich traue Amazon zu, dass sie technisch Augmented Reality, 3D-Scan und so weiter, dass sie das höchstwahrscheinlich besser drauf haben als jeder Industriepartner, der irgendwie versucht, jetzt noch digital zu werden. Weil die Menschen denken, also die Menschen in solchen Tech-Konzernen wie Amazon, die denken ja ganz anders. Ja, die haben ja ganz anderen Blickwinkel und die haben da viel mehr Freiheiten im Kopf und werden da sicher was Geiles entwickeln. Aber das Spannende, und das haben wir ja schon immer, seitdem es irgendwie die ersten iPhones gab und du kannst dich fotografieren lassen und dann kannst du dir deine Frisuren darauf setzen auf dein Gesicht und dann kannst du sehen, was am besten zu dir passt. Immer wieder das Problem ist, dass noch zumindest, dass diese ganzen Programme weder erkennen können, welche Haarbeschaffenheit hast du, in welche Richtung wächst dein Haar, und so weiter und so fort. Und ich glaube, je besser diese Vorher-Nachher-Bilder, die du dann schon sehen kannst als Kunde, wie sehe ich denn nachher aus, je besser und realistischer diese Fotos sind, desto schwieriger wird es für den Handwerker, das auch wirklich so umzusetzen. Weil du kannst ihn nicht mehr rausreden von wegen, ja, das steht ihnen nicht oder ihre Gesichtsproportion ist anders und bla bla bla. Nee, ich sehe das ja als Kunde und ich sage, ich will genau so aussehen. Aber du kriegst vielleicht diesen Blondton gar nicht so hin. Und aufgrund deines Haarwuchses kannst du den Scheitel gar nicht da setzen, wo dieses Foto meint, das wäre für dein Gesicht jetzt am besten. Und ich glaube, diese Transformation vom Visual zur handwerklichen Leistung, das wird ein Riesenproblem. Je besser die Technik in diesem Amazon-Salon ist, desto höher wird die Enttäuschung bei den Endverbrauchern, wenn sie nachher ihr Ergebnis sehen. Das würde ich jetzt mal behaupten, wäre Stand 2021. Vielleicht kriegen Sie das in Zukunft auch noch hin, aber das sehe ich als schwierig.
Ja, das ist ein Problem für den Friseur. Definitiv, das sehe ich absolut genauso wie du. Vielleicht geht es Amazon ja aber auch nur darum, dass sie dann drüben bei Whole Foods oder in ihrem Amazon Go halt den Kunden besser erkennen können. Also ich glaube, man muss halt dieses Gesamtkonstrukt Amazon sich mal anschauen halt einfach und was da alles mit zugehört. Und wie schon gesagt, diese Kameratechnologie ist für Amazon in den letzten Jahren sehr, sehr wichtig geworden, halt die Leute zu erkennen, ihre Bewegungsmuster zu erfassen, halt auch gerade jetzt auch in den Einkaufsläden, die Amazon jetzt ja schon hat und wo sie hunderte von haben und unheimlich viel Daten sammeln halt. Ne? Und wie schon gesagt, wir wissen alle nicht, was da für Daten erfasst werden, wenn du da Kunde bist in diesem Salon zum Beispiel auch von dir. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen so die Sache. Ich glaube, absolut, das ist für den Friseur, ist das, denke ich, auf jeden Fall absolut ein Thema. Aber vielleicht geht es Amazon gar nicht in erster Linie darum, den Kunden jetzt eine neue Frisur zu zeigen, sondern halt vielleicht einfach Gesichter und Menschen viel besser erfassen zu können und zu erkennen halt einfach. Ne? Das glaube ich, das ist immer schwierig, weil zu Amazon gehören halt sehr, 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 sehr viele verschiedene Unternehmen, die sich ja dann alle gegenseitig mit ihrer Technologie einfach befruchten irgendwo.
Das mag absolut richtig sein, wobei, wenn das so ist, wie du sagst, würde es ja noch mehr zeigen, dass sich Amazon für dich als Individuum ja gar nicht interessiert. Sondern sie versuchen nur immer wieder Muster zu erkennen, genau, alles abzuhaken und sagen, okay, wie tickt die oder der? Anders gefragt, wie attraktiv findet ihr denn als Branchenteilnehmer jetzt so einen Amazon-Salon? Also würde Amazon sagen, Mensch, wir versuchen jetzt auch so ein Pilotkonzept auch in in Bad Schwartau oder in Hamburg oder in München? Wäre das etwas, wo ihr sagt, Mensch, da würde ich mich versuchen, sofort dran zu hängen? Oder würdet ihr eher sagen, das müsste man bekämpfen? Oder das sehen wir laissez-faire und es ist mir eigentlich egal? Wie ist da so eure Einstellung, Arne?
Ja, also erstmal glaube ich, Lars, dass man das auch nicht so überbewerten sollte. Man muss ein bisschen vielleicht erstmal die Kirche im Dorf lassen. Das ist ja immer noch, in Anführungsstrichen, ein Friseurgeschäft nur für die Mitarbeiter. Also ein, wie soll man sagen, Betriebssalon. Also das wird vielleicht auch erstmal so ein Konzeptstore sein oder ein Versuch, erstmal reinzukommen. Und ich glaube, da haben wir drüber gesprochen, auch dadurch einen Zugang zu bekommen für exklusive oder friseurexklusive Marken, die halt nur an Friseurunternehmen geliefert werden. Das ist, glaube ich, vielleicht so der erste Grund. Wenn das erfolgreich sein sollte, dann müssen sie ja auch nach Europa kommen. Also dann wird auch die EU interessant sein. Und dann wird es sicherlich auch einen Standort hier bei uns geben. Aber ob der nun in Deutschland sein muss, das weiß ich nicht. Und ob das auch dann wirklich so interessant ist, wird, das muss ja erstmal dieser andere Salon zeigen. Und ich glaube, auch als Unternehmer, der dann vielleicht als Partner oder als Franchise-Nehmer einsteigt, dem müssen ja auch erstmal gezeigt werden, was das Interessante an diesem Konzept ist. Und das werden wir uns, glaube ich, alle ganz in Ruhe angucken. Und vielleicht haben wir ja auch irgendwann mal Zeit, wenn die Reisen wieder möglich sind, dass wir dann auch mal rüberfliegen und uns das mal vor Ort angucken.
Ja, klar. Aber glaubt ihr denn, dass so ein Amazon-Salon eine hohe Attraktivität ausstrahlt beim Endverbraucher?
Ich glaube schon. Die Marke ist ja schon eine sehr starke Marke mit einer sehr hohen Anziehungskraft. Und das Wichtigste
aber
eigentlich ist erstmal
Neugierde. Entschuldige, aber die ja eigentlich keine Beauty-Kompetenz hat und auch keine Dienstleistungskompetenz, also im klassischen Sinne.
Ja, aber da liegt ja auch oft eine Chance drin. Also aus einer anderen Warte her etwas anzupacken, stellt ja immer wieder Fragen, die jemand, der aus der Branche kommt, nicht mehr stellen würde und hinterfragt einfach mehr. Also das ist ja auch einer der Gründe, wieso Amazon so erfolgreich in vielen anderen Branchen auch ist, weil sie Bestehendes anders gedacht haben. Und deshalb, also die Marke an sich ist ja schon sehr bei einer großen Breite der Bevölkerung ja schon sehr, sehr attraktiv und wird erstmal Neugierde schaffen. Und es gibt ja wirklich Leute, die ausschließlich über Amazon bestellen und sei es nur die Marmelade oder irgendwelche Kleinigkeiten. Und die werden sicherlich sich das anschauen und auch erstmal angezogen fühlen. Aber letztlich die Bindung geht dann über, ja, da ist ja in unserer Branche eigentlich auch nur das Handwerk an sich aus meiner Sicht 40-50% ausschlaggebend, wie so ein Kunde sich an einen Salon bindet. Also da geht es um die Atmosphäre, es geht um die persönliche Bindung, den Bezug, die Chemie geistigen Sinne zu dem Friseur oder der Friseurin. Also erstmal wird die Attraktivität da sein, dass die Leute es ausprobieren wollen. Wie nachhaltig wird sich zeigen und ob der Konzern intern, ich habe ein paar Jahre in einem Konzern gearbeitet, deshalb weiß ich, wie so ein Pilotprojekt entsteht und wie schnell sowas dann aber auch wieder hinterfragt ist. Wie nachhaltig das intern von denen verfolgt wird, das ist wieder eine ganz andere Frage. Weil wenn Controller X kommt und sagt, naja, aber das Zeichen oder die Zahl hinter dem Komma Y ist nicht hoch genug, dann wird sowas auch schnell wieder eingestampft.
Tim, siehst du denn das, was wir da jetzt in London beobachten, siehst du das prozentual mehr als Chance für unsere Branche oder mehr als Risiko?
Ich sehe das absolut als Chance. Ganz einfach aus dem Druck, aus der Warte, dass, glaube ich, ein gewisser Innovationsdruck auch einfach entsteht. Druck zur Weiterentwicklung finde ich erstmal gut. Heißt halt Druck auf die Industriepartner, Druck auf Softwarehersteller im Friseurbereich, die irgendwelche Services anbieten und auch Druck auf den Friseurunternehmer letztlich, weil es so sein wird, wie Dirk sagt, wenn Amazon das wirklich ernsthaft betreiben möchte, so, dann wird es hier und da, wird es mal neue Salons geben oder die bieten halt Services an, zum Beispiel kooperieren dann beispielsweise mit Paul Mitchell und Paul Mitchell Salons bekommen dann eine ganz tolle neue Software irgendwie zur Verfügung gestellt, so die Kunden sagen, hey, das habe ich da irgendwie gesehen, das geht alles da viel einfacher, so, dann wird auch ein gewisser Druck natürlich von Kundenseite irgendwo auch aufgebaut und den gibt man natürlich noch oben weiter an die Industriepartner, Softwarehersteller oder so. Und das finde ich vom Grundsatz her erstmal eine gute Sache, weil ich denke, wir sind ja, oder es ist schon eine Branche so, die immer so einen kleinen Tritt braucht, damit sie sich dann halt auch bewegt, weil es halt auch vielen in zu lange zu gut vielleicht manchmal dann auch geht. Und naja, da ist so ein Player wie Amazon, sehe ich da schon auf jeden Fall auch als Chance. Sollte es dann irgendwann nur noch Amazon geben, wird es halt schwierig dann. Ne?
Da, wo ich dir gerade zugehört habe, Tim, fiel mir gerade ein schöner Vergleich ein, den gebe ich jetzt mal an Dirk weiter. Könnte der Amazon-Salon in London das Tesla-Auto der Friseurbranche sein? Ja, wo die Friseure immer drüber lachen, ach, das geht doch alles nicht, es geht alles nicht, sondern kommt einer aus einer ganz anderen Ecke und ist eigentlich relativ schnell der Motor für eine ganze Branche, sich zu verändern und zu erneuern, weil man einfach ansonsten sich zu sehr wohlgefühlt hat in dem, was man die letzten Jahrzehnte gemacht hat. Dirk, wie findest du meinen Vergleich?
Ja, der ist natürlich schon sehr revolutionär gedacht. Aber es kann durchaus sein, dass dieser erste Laden, der jetzt aber noch relativ unscheinbar auf mich wirkt, also wir waren ja jetzt auch noch nicht vor Ort und haben uns das genau angeschaut oder anschauen können. Wir haben eine bloße Pressemitteilung, die alle eigentlich nur abgeschrieben haben, gelesen. Aber es kann durchaus sein, dass Amazon auch wiederum andere Unternehmen und andere Investoren in diese Branche zieht. Weil da, wo Amazon auf einmal etwas aufmacht, da muss es ja einen Grund dafür geben. So, und dann kommt halt vielleicht Otto und Real und sagen, oh, das ist ja doch ganz interessant, was die da machen. Und sehen viel langfristiger, als wir das jetzt alle sehen, sehen nämlich den 5., 6., 7. Schritt und gehen vielleicht da rein. Und das ist auf jeden Fall belebend für unsere Branche, weil sich etwas verändert. Und das Stichwort ist Professionalisierung. Es werden einfach mehr professionelle Friseursalons im besten Falle entstehen. Die, die jetzt deinen Podcast hören und die, die sich in dieser ganzen schon sehr professionellen Szene ja beschäftigen, für die ist das, glaube ich, keine große Gefahr. Es sind eher die kleineren und die, die sich einfach bis heute noch nicht bewusst über sich selber sind, für die wird es eher mal eine Gefahr. Und das wird dann auch revolutionieren. Und ein Punkt, den will ich unbedingt noch einbringen, der Tim hat was gesagt, sehr interessant, mit dem Druck auch auf die Industrie. Ich wundere mich bis heute, und ich komme aus der Automobilindustrie, wie gesagt, dass es keine eigenen L'Oreal und keine eigenen Wella und keine eigenen Revlon-Friseursalons gibt. Das ist immer noch dieses klassische diese klassische Vertriebsstruktur gibt, weil in vielen anderen Branchen sind die Hersteller auch mittlerweile diejenigen, die auch den Service anbieten. Also du siehst das in der Automobilbranche. Es gibt doch kaum noch ein Autohaus, was nicht VW, BMW oder Mercedes gehört. Und wenn, sind es Rieseninvestorengruppen. Jetzt sind wir nicht so kapitalintensiv, aber trotzdem hätte der ein oder andere Hersteller seine Marke ganz anders gesehen, als das vielleicht viele andere Friseure umsetzen.
Arne, was geht in deinem Kopf rum, wenn du das hörst?
Ja, ich muss eben ein bisschen schmunzeln gerade, ne, weil da so ein paar schöne Themen reingekommen sind. Erstmal, Dirk, hast du völlig recht, mit einer anderen Perspektive an die Sache rangehen, das werden die sicherlich machen. Da warst du ja so ein bisschen stutzig, Lars, weil ich weiß, du sagst ja, wichtig ist, wer hinterm Stuhl steht und der macht die Bindung aus. Aber Amazon ist halt eine Marke, das glaube ich auch. Und wenn du früher mal über Apple, du bist ein großer Apple-Fan, ich ja auch, und die hatten früher überhaupt keine Kompetenz, wenn es um Telefone ging, das weißt du. Und dann hat man ein Smartphone auf den Markt geschmissen und hat damit auch den gesamten Umgang mit einem Telefon verändert auf der ganzen Welt. Also er hat die Marke Apple. Und genauso muss ich auch schmunzeln, wenn wir über Tesla sprechen. Klar, Tesla bereitet den Markt ja vor für die Großen. Wir haben die Namen ja gerade schon gehört von Dirk, auch VW, Mercedes und so weiter. Aber Tesla macht ja gar keine Gewinne. Die verkaufen, also die einzige Sparte bei Tesla, die Gewinne abwirft, sind die CO2-Zertifikate, die sie an andere Autobauer verkauft. Das ist tatsächlich so. Aber mit ihrer Kernmarke und Kerngeschäft, Autos zu verkaufen, machen sie keine Gewinne. Also das ist.
Aber sie verändern den Markt. Sie verändern, genau, wie auch Endverbraucher über Autos denken und was Endverbraucher in der Zukunft von Autos erwarten. Und jetzt komme ich mit dem Amazon-Salon. Dieser Gedanke kam mir ganz spontan eben hier in unserem Talk. Und dann bin ich bei dem Amazon-Salon und denke, vielleicht ist es in 10 Jahren so, dass Kunden erwarten, dass du mit einer Augmented Reality-Brille vielleicht erstmal die Farbe vorher schon siehst und so weiter. Vielleicht werden Dinge einfach selbstverständlich, die heute so noch gar nicht in unserem Alltag sind. Arne.
Ja, und da ist genau der Bogen wieder rüber zu Tim, was Tim ja auch gesagt hat, dass man sich dann auch wiederum Gedanken machen muss, wird der Druck jetzt bei der Industrie oder muss die Industrie sich da auch wieder drauf einstellen? Was für Veränderungen kommen denn da? Und wenn man, gut, ich bin jetzt kein McDonald's-Kunde, aber wenn du zu McDonald's gehst, dann gehst du ja auch nicht zu McDonald's, weil Dirk da hinterm Tresen steht und uns einen Burger verkauft. Das war die Spitze zurück. Ja, sondern weil du da den Burger haben willst und nicht den Mitarbeiter. Und das ist, glaube ich, auch die Idee, die dann kommt. Und das Warenlager, Lars, wenn wir jetzt über Lieferanten sprechen und über Warenproduktion oder Warenlieferungen, das ist ja das Kerngeschäft von Amazon ja auch, das Warenlager, das muss beim Lieferanten sein. Das war schon auch immer die Philosophie von Paul Mitchell. Das Warenlager kann nicht mehr sein wie in einem Friseurunternehmen wie früher. Meine Eltern hatten ja auch Friseurbetriebe und dann hatten sie unten im Keller das Lager. Und da hätte der Krieg ausbrechen können in den 80er Jahren und wir hätten immer noch 3,5 Jahre Dauerwellen gewickelt. Also das war ja bis unter das Dach voll. Und das ist heute nicht mehr so. Das Warenlager kann ruhig bei der Industrie sein. Und wir von Paul Mitchell haben uns ja schon lange auf die Fahne geschrieben, wir liefern innerhalb von 24 Stunden. Wenn du bis 12 Uhr anrufst bei uns, ist am nächsten Tag die Ware im Salon. Also das Lager muss nicht mehr beim Salon sein. Und das wird, glaube ich, auch ein Riesenthema sein für die Industrie. Vielleicht auch mal Amazon nachher zu nutzen als Lager oder als Lieferant. Kann ja auch sein, ob es da nachher Connections und Verbindungen gibt. Also ich glaube, das wird eine ganz spannende Zukunft.
Biegen wir zum Schluss unseres Talks genau in diesen Blick der Zukunft ein. Wir haben jetzt das Jahr 2021, jetzt denken wir mal 5 Jahre weiter, wir schreiben das Jahr 2026 und gucken in die Glaskugel. Jetzt mal die Frage an euch alle drei. Gibt es da noch einen Amazon-Salon in diesem Stadtteil, dessen Namen ich bisher noch nicht kannte, aber der so toll sein soll? Gibt es den da noch oder gibt es schon lange gar keinen Amazon-Salon mehr, ist alles wieder verpufft? Oder gibt es mittlerweile in jeder großen und kleinen Stadt schon Amazon-Salons und Amazon wird der Hauptlieferant für die Friseure? Also wo seht ihr denn die Chance? Na, ich will jetzt nicht schon wieder auf Amazon gehen, ich will mal nur auf diesen reinen Amazon-Salon gehen. Wo seht ihr diesen Amazon-Salon im Jahr 2026? Tim macht auf mich den Eindruck, als ob er als erstes darauf eine Antwort weiß. Also Tim, jetzt hau mal raus. 2026, gibt es den noch? Gibt es mehrere? Gibt es einen? Gibt es keinen? Wie sieht's aus?
Es gibt ihn noch, glaube ich. Es gibt auch noch mehrere. Aber ich glaube, das war so ziemlich das einzig Ehrliche in diesem Artikel. Ich glaube, es werden alles so Testballons bleiben, die einfach Technologie erproben für Amazon in den einzelnen Märkten. Ich glaube, wir werden keine Kette sehen.
Okay. Dirk?
Bin zwiegespalten, aber Sie müssen ja immer wieder neue Innovationen reinbringen. Das sind Sie der Marke wiederum schuldig. Deshalb glaube ich auch nicht unbedingt an eine Kette. Aber es gibt 2026 deutlich mehr gute Konzepte, die von außenstehenden Branchenteilnehmern eingeführt werden.
Also du meinst, Amazon ist nur der Beginn. Es gibt noch andere
Player. Es wird definitiv Player geben. Andere Branchen geben, die der Friseurbranche sich widmen, weil sie sehr, sehr viele Vorteile bietet.
Denn ich fand dein Argument oder dein Gedanken vor ein paar Minuten super spannend und kann den auch nur unterstreichen, dass ich auf der einen Seite genau, also ich habe halt ein schlechtes Gewissen, wenn ich bei Amazon was einkaufe. Und genauso bin ich auch erstmal so ein bisschen eher anti, wenn ich höre, es gibt einen Amazon-Salon, wo ich denke, oh Gott, jetzt wollen sie auch noch in meiner Branche alles durchscannen und alles, diese Datenkrake auch noch jetzt in meinen letzten Winkel reingeben. Das finde ich negativ. Aber positiv, und das hast du ja auch gesagt, Dirk, ist, dass hier ein Zeichen gesetzt wird, dass ein sehr professionelles Unternehmen eine neue Professionalität auch in unsere Branche setzen kann und dadurch auch Benchmarks setzen kann. Denn das, was wir in den letzten 10 Jahren hatten, waren ja eher, sage ich mal, ging es eher in die andere Richtung, was ja auch für das Image des Berufes nicht vorteilhaft war. Und insofern sehe ich das auch definitiv auch als eine Chance, wenn auch als eine schwierige. Aber Arne, im Jahr 2026, ja, da gibt es Paul Mitchell schon lange nicht mehr. Das war irgendwie ein Relikt von früher, weil es gibt nur noch den Arne Amazon Salon global.
2026, ich schon lange Rentner, Frührentner.
Weil du es dir leisten kannst.
Dirk lässt sich vom Roboter die Haare schneiden und wird wahrscheinlich genauso aussehen wie jetzt hier in unserem Zoom-Meeting. Also ich glaube ja, Lars, dass die Filialisierung nicht stattfinden wird. Wir haben ja auch in der Vergangenheit gesehen, es waren ja immer Versuche, Konzeptsalons zu machen. Man macht ein tolles Konzept, der steht und fällt aber immer mit den Menschen dahinter. Das ist in unserer Friseurbranche so. Und dann versucht man, dieses gute Konzept, was man hat, zu filialisieren. Wir haben in den letzten, ich weiß nicht, 15, 20 Jahren diese Welle der Cutter mitgekriegt, dieses Cut-and-Go-Konzept, diese Unisex-Salons, dass man alles bunt und wild und super cut und mit lauter Musik und alles ein bisschen cooler. Da hat man als junger Mensch auch noch gedacht, Mensch, endlich mal Lifestyle und nicht mehr so angestaubte Friseurkonzepte und so weiter. Aber diese Konzepte zu filialisieren, sind in der Regel ja alle gescheitert, auch in Deutschland. Klar gibt es die immer noch und es gibt auch so regionale Filialisten mit 7 oder 10 Betriebe, aber so richtig die großen nationalen, weißt du auch, tun sich natürlich dann auch schwer, wenn die an diesen Konzepten festhalten wollen. Warum? Weil es immer einen ganz schnellen Wandel gibt. Das hat Dirk auch genau richtig vorhin gesagt. Also wir, gerade wenn du auf eine junge Zielgruppe gehst oder wenn du was Junges, Innovatives machen möchtest, dann musst du dich ja alle, ich weiß nicht, 2 Jahre neu erfinden. Das ist wahrscheinlich schon zu spät, weil wir in so einer super schnelllebigen Zeit leben. Und dann musst du auch deinen Konzeptsalon, der diese Zielgruppe anspricht, dementsprechend auch immer wieder neu aufstellen. Also ich glaube nicht an eine Filialisierung von Amazon. Eher der Versuch, das haben wir jetzt ja auch breit gesprochen, an friseurexklusive Marken zu kommen. Aber sie werden sicherlich auch Ideen liefern für uns Lieferanten, Ideen für uns Friseurbetreiber und auch Ideen, wie wir auch diese gesamte Digitalisierung, Produktversand, diesen Zeitgeist, der von Amazon gelebt wird, wie wir den auch mittragen können und mit aufnehmen können.
Es könnte der Feind zum Freund werden, tatsächlich. Also, wir sind für alles offen. Ich möchte mich bei euch dreien bedanken für diesen unglaublich spannenden Talk. Ich entlasse euch aber nicht und ich sage euch das jetzt schon mal, damit der ein oder andere mal 30 Sekunden darüber nachzudenken. Ich entlasse euch aber nicht, ohne dass alle drei ihr mir einen Musikwunsch nennt für unsere nun mal deutlich Spotify Playlist. Denn so langsam werden die Temperaturen wärmer, so langsam setzt sich die Sonne durch. Ja, der erste Frühsommer, der erste richtig schöne warme Frühling kündigt sich an. Und da gibt es, das ist eine perfekte Gelegenheit natürlich, sich auch mal die Kopfhörer aufzusetzen, mal rauszugehen an die Isar, an die Elbe, wo auch immer hin, und schöne Musik zu hören. Und dann hört man natürlich als guter Friseur nur die Nummer deutlich Spotify-Playlist, ist ja klar, das versteht sich von selbst. Und welche drei Songs kann ich denn da mal raufpacken? Was ist denn für euch so ein schöner Song für diese Zeit? Dirk, fang du mal an.
Weil wir auch eben bei London durch Amazon waren. Es gibt eine Band, die nennt sich Mama's Gun. Kommen aus London, glaube ich, zumindest aus England. Und der Titel heißt London Girls. Ist super positive Mucke. Also sehr zu empfehlen.
Okay, super. Aufgeschrieben, packe ich auf die Playlist. Arne, wie sieht's aus?
Also mein Musikwunsch ist eher zum Feierabend, wenn man noch 2, 3 Säckchen schon getrunken hat. Ich bin für
Atemlos.
Wann wird mal wieder richtig Sommer von Rudi Carrell? Trotzdem Helemaal Leuke Haufen, yo. Das ist lecker Musik.
Das ist nicht dein Ernst.
Unsere Salonpartner im friesländischen Raum,
ist das dein Ernst?
Die werden dankbar sein dafür.
Ist das jetzt dein Ernst?
Wann wird es mal wieder richtig Sommer? La 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 la. Rudi.
Hey, für alle Podcast-Hörer, ihr wisst, ihr seid natürlich alle Spotify-affin. Ihr wisst ja auch, man kann jeden Song auch überspringen. Ne? Man muss ja nicht das durchhören, diese Playlist. Tim, dann sag du mir mal, gibt es noch einen zweiten Song von Rudi Carrell?
Ja, Arne, das ist auf jeden Fall der Knaller, glaube ich. Also dann höre ich sie mir, glaube ich, auch noch mal von Anfang bis Ende durch. ich möchte trotzdem kurz noch ein bisschen auf die, ich bin jetzt der hier schlechte Stimmung verbreitet. Ich hätte gerne von Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ich finde, ein wichtiger Song momentan.
Alles klar. Und ist auch ein aktueller Song, da merkt man auch, du bist ja auch der Jüngste hier in der Runde, das finde ich auch, ist auch richtig. Also, vielen Dank nach München, Dirk, dass du dabei warst, vielen Dank Arne nach Hamburg und vielen Dank nach Bad Schwartau an den Tim. War ein wunderbarer Talk und Reaktionen natürlich herzlich gerne in die Nummer deutlich, Facebook-Gruppe, wir freuen uns auf eure Kommentare. Dankeschön und tschüss. Tja, und dann ist ja noch die Sache mit meinem HSV. Ich weiß natürlich schon lange, wer sind meine Freunde, wer sind meine Feinde. Und die, die es nicht gut mit mir meinen, das sind genau die, die bei der 100.000. Trainerentlassung mir wieder irgendwelche lustigen Videos oder GIFs oder Fotos geschickt haben oder mich angerufen haben und so ganz bitterböse gefragt haben, oh Lars, was ist denn da wieder bei deinem HSV los? Hey, echte Freunde melden sich entweder gar nicht mehr oder wenn sie einen sehen, nehmen sie einen Arm. Und wenn wir das nicht dürfen in der heutigen Zeit, zumindest symbolisch. Aber wisst ihr, es tut so weh, HSV-Fan zu sein. Das ist wirklich eine Bürde. Die Schalke-Fans wissen jetzt, wovon ich spreche. Aber liebe Schalker-Fans, ihr macht diesen Scheiß erst seit, wenigen Jahren durch. Immer mal wieder zugegeben, aber ihr habt ja auch immer absolute Highlight-Jahre dabei. Nun stellt euch mal vor, so wie es bei euch gerade bei Schalke läuft, so läuft es jetzt schon 15 Jahre und zwar durchgehend und ohne, dass die Sonne scheint. Es ist wirklich schlimm. Ich koppel mich auch immer mehr vom Fußball ab, das muss ich auch dazu sagen. Ich habe Jahre, Jahrzehnte lang niemals ein Spiel meines HSV verpasst. Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so. Manchmal sind es auch so lapidare Dinge, wenn Simona mich fragt, sag mal, wollen wir noch einkaufen fahren? Und da spielt gerade der HSV und es steht irgendwie immer noch 0-0 und der Kick ist unansehnlich. Früher hätte ich immer gesagt, sag mal, wie kannst du es wagen, mich zu fragen? Nein, natürlich nicht, spielt ja der HSV. Heute ziehe ich meine Jacke an und sage, okay, Rewe, Edeka oder fahren wir auf den Markt? Ja, also die Beziehung bröckelt selbst auch bei mir nach so vielen Jahren. Aber das hat sich der Verein wirklich selbst zuzuschreiben, weil es wirklich grausam ist. Das muss man echt sagen. Es ist wirklich grausam, HSV-Fan zu sein. Und da ist immer wieder diese Hoffnung, wie es bei jedem Sport- und Fußballfan ist. Nächste Saison wird es dann besser. Aber wenn du so oft enttäuscht wirst, dann ist das echt böse. Und wie sich der Profifußball generell entwickelt, das sehe ich ja auch schon seit Jahren kritisch und das sehe ich natürlich auch immer kritischer. Ne? Hashtag Super League ist jetzt wieder so ein Beispiel, aber alleine auch die Reform der FIFA und UEFA, wie man jetzt die Champions League reformiert hat ab dem Jahr 2024, finde ich auch völlig unterirdisch und hat mit einem fairen Wettkampf und mit Sportsgeist wirklich nur noch am Rand zu tun. Das tut wirklich weh. Ich hoffe, ich kann irgendwann mal was Positiveres sagen über den HSV, aber ich befürchte, da müsst ihr und da muss ich noch lange warten. So lange haben wir jetzt aber keine Zeit mehr und deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle. Vielen Dank, dass ihr diesem Podcast weiterhin folgt. Freue mich natürlich über eure Reaktion. Ihr wisst ja, dieser Podcast ist zu finden bei Spotify, bei Apple Podcast und bei allen gängigen Podcast-Apps. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, euch ein schönes Wochenende, guten Start in die nächste Woche und ich sage Tschüss aus Hamburg.